Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Kuba, wer denkt da nicht an karibische Klänge, an den Buena Vista Social Club und immer noch an Che Guevara? Kuba ist die größte der Antilleninseln. Kuba ist einer der wenigen verbliebenen kommunistischen Staaten dieser Welt und Kuba liefert immer noch Stoff für hitzige politische Debatten. Es gibt viele, die das Castro-Regime dafür bewundern, dass es bis heute dem Druck der USA widersteht. Und viele glauben, dass auf Kuba mehr soziale Gerechtigkeit herrscht als in vielen anderen Ländern Lateinamerikas. Es gibt aber auf der anderen Seite auch natürlich viele Kritiker, wie zum Beispiel die kubanische Dissidentin Sara Marta Fonseca Quevedo.
Dies ist eine Botschaft an alle die, die immer noch denken, dass Fidel Castro ein Demokrat ist. Ihnen kann ich nur sagen, er ist kein demokratisch gewählter Präsident. Sobald irgendjemand etwas gegen das Regime sagt, werden Repressalien gegen ihn eingeschaltet. Viele werden ins Gefängnis geworfen und allzu viele am Ende auch ermordet. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Er ist ein Diktator und er hat Kuba zu einem Überwachungsstaat gemacht.
Sara Marta Fonseca Quevedo war das und mehr über ihre politische Arbeit und ihr politisches Engagement, das wird gleich auch hier bei uns in Domradio weltweit unser Thema sein. Ich bin Nina Rotscheid und das hier sind die Orishas mit Alo Cubano. In Kuba herrscht eine Diktatur des Proletariats, so sieht es das Regime. In Kuba herrscht eine Diktatur der Familie Castro, so sehen es diejenigen, die nicht einverstanden damit sind, was auf ihrer Insel politisch passiert. Oppositionelle würde man sie in einer Demokratie nennen, aber Kuba ist keine Demokratie und offiziell gibt es auch keine Opposition und keine Parteien außer der einen herrschenden, der kommunistischen Partei. Das ist so seit dem Sieg der Revolution 1959 und es ist auch so geblieben, als der kranke, alt gewordene Fidel Castro die Macht an seinen kleinen, in Anführungszeichen, Bruder Raúl weitergegeben hat. Das war im Jahr 2008. Manche Beobachter, die meinen, seit diesem Stabswechsel öffne sich das Regime zaghaft. Das mag in wirtschaftlicher Hinsicht sogar stimmen. In Sachen Menschenrechte und Demokratisierung stimmt das aber definitiv nicht. Darüber sind sich viele Betroffene einig.
Unsere Insel ist im Moment wie ein Käfig, wie in Ketten. Wir leben unter dem Monopol der Castros. Es gibt keine wahre Regierung, sondern eine Militärjunta. Unser Land ist eine Art Militärlager.
Wenn es um Kuba geht, nimmt Sara Marta Fonseca Quevedo kein Blatt vor den Mund. Seit vielen Jahren schon kämpft sie gemeinsam mit ihrem Mann Julio Ignacio für einen demokratischen Wandel auf der Karibikinsel. Dass dieser Kampf so überaus zäh ist, hat nicht nur mit der harten Hand des Castro-Regimes zu tun, sondern auch historische Gründe.
Wir leben in einem Land, das nie frei war und die Hirne der Kubaner sind von Angst durchdrungen. Es ist sehr schwer, diese Hürde der Angst zu überwinden. Oft kommen Leute auf mich zu und sagen, ich bewundere, was du machst, das ist wirklich toll und mutig, aber ich traue mich das nicht, ich habe Angst. Für mich sind diese Leute auch Oppositionelle. Sie machen einzig aus Angst vor Repressionen nicht bei uns mit und das zeigt doch klar, dass sie gegen das Regime sind, gegen das System.
Sie selbst ist die Geschäftsführerin der Partei Pro Derechos Humanos, die die Menschenrechte schon im Namen trägt. In der Hauptstadt Havanna zählt sie um die 60 Aktivisten. Die Zahl der Sympathisanten dürfte aber beträchtlich höher liegen. Und auch in den Provinzen machen immer mehr Menschen mit, sagt Sara Marta. Ihre Partei ist eher rechtsgerichtet, aber...
Wir arbeiten mit allen Regimegegnern zusammen und schauen dabei nicht auf die politische Ausrichtung. Alle, die für einen demokratischen Wandel auf der Insel und für das kubanische Volk sind. Alle die sind unsere Partner.
Partner, die sich organisieren im Bündnis El Frente Nacional de Resistencia Cívica, der Nationalen Front zivilen Widerstandes. Partner, deren Existenz das Castro-Regime hartnäckig leugnet. Nach offiziellen Verlautbarungen gibt es in Kuba keine Opposition und keine Parteien.
Wir fordern, dass die Parteien endlich anerkannt werden und dann müssen freie Wahlen abgehalten werden. Nur so kann der Weg zur Demokratie in unserem Heimatland aussehen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass ein nicht demokratisches Land sich nicht vernünftig entwickeln kann. Und wir wollen Entwicklung für unser Land, Fortschritt.
Denn vom Fortschritt können die meisten Kubaner nur träumen. Die allermeisten müssen jeden Tag aufs Neue sehen, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Die Unzufriedenheit, sagt Sara Marta, ist groß. Umso mehr Angst haben Raúl Castro und seine Leute, dass der allgemeine Unmut den politischen Widerstand stärken könnte.
Über ihre Spitzel in den Wohnvierteln erfahren sie, wann sich Oppositionelle treffen. Dann schirmen sie das betreffende Haus mit ihren Polizisten ab. Außerdem heuern sie Kleinkriminelle an, die das Haus mit Steinen bewerfen, mit ekligen Flüssigkeiten, mit Exkrementen, Eiern, Farbe. Sie machen das nicht, um uns Oppositionelle einzuschüchtern. Wir können damit umgehen. Sie wollen die Leute abschrecken, bei uns mitzumachen, damit die denken, wenn ich mich denen anschließe, passiert mir das Gleiche.
Was Sara Marta auch passiert ist, während einer der ungezählten kürzeren und längeren Verhaftungen haben sogenannte Sicherheitsleute sie so brutal in den Leib getreten, dass sie bis heute unter einer chronischen Nierenentzündung leidet. Auch ihre Bandscheibenvorfälle haben sich infolge der Misshandlungen verschlimmert.
Und diese schrecklichen Erfahrungen machen fast alle Oppositionellen. Sie schlagen dich immer wieder und fügen dir innere Verletzungen zu. Und so vegetierst du ganz langsam vor dich hin. Ich habe Leute gesehen, die eigentlich eine Bombengesundheit haben und jetzt immer krank sind. Infolge permanenter Schläge und der ständigen Festnahmen. Sowas geht an niemandem spurlos vorbei. Wir zum Beispiel fühlen uns auch psychisch angegriffen.
Kein Wunder bei den ständigen Drohungen und Einschüchterungsversuchen. Immer wieder versuchen die Castro-Leute auch, einen Keil zwischen die Oppositionellen selbst zu treiben, Eheleute, Partner, Freunde auseinander zu dividieren. Aber Sara Marta sagt ganz klar,
auch wenn uns all das natürlich Angst macht, jeder Schlag, jeder Tritt macht uns am Ende nur stärker. Denn er lässt unsere Sehnsucht nach einer Zeit wachsen, in der es so etwas nicht mehr geben wird. Und diese Sehnsucht wiederum gibt uns mehr Kraft. Es ist übrigens sehr selten, dass ein Oppositioneller nach einer schlimmen Erfahrung einfach aufgibt. Und wir unterstützen uns gegenseitig, so gut es eben geht. Wir suchen weiter nach Möglichkeiten, mit dieser Diktatur Schluss zu machen.
Schluss machen mit der Diktatur, das wollen in Kuba bis heute viele mutige Menschen und viele zahlen dafür einen hohen Preis, zum Beispiel mit der eigenen Freiheit, Gefängnis und Folter. Ja, und um Kubas politische Gefangene und deren Situation geht's gleich hier bei uns in Domradio weltweit. In Domradio weltweit, da blicken wir heute auf Kuba, diese kommunistisch regierte Karibikinsel. 5 Jahre ist es mittlerweile her, seit der Machtübergabe durch Fidel Castro an seinen jüngeren Bruder Raúl. Raúl, der hat in dieser Zeit zaghaft bestimmte Formen von Privatwirtschaft erlaubt und zuletzt sogar Reisebeschränkungen vorsichtig gelockert. Aber wer das jetzt als Zeichen einer demokratischen Entwicklung deutet, der liegt eindeutig falsch. Das sagen die Dissidenten in Kuba selbst und das sagen auch die Menschenrechtler. Einer von ihnen ist Martin Lessentin. Er ist der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, kurz IGFM. Und er ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herr Lessentin, wir haben soeben schon in einem Beitrag was gehört über die Dissidentin Sara Marta. Verhaftung politisch Andersdenkender, liegt das an der Tagesordnung oder war das ein Einzelfall?
Das ist gewiss kein Einzelfall. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, die ja auch auf Kuba mit einer Gruppe vertreten ist, betreut zahlreiche Angehörige von politischen Gefangenen und die selbst natürlich auch.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie betreuen Sie die?
Zum einen bemühen wir uns möglichst regelmäßig, den Angehörigen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Die andere Form der Hilfe ist, Schicksale bekannt zu machen, klassische Menschenrechtsarbeit, also zum Beispiel die Medien in Deutschland, die Bürger in Deutschland, aber auch Menschen, die politische Verantwortung tragen, gesellschaftliche Verantwortung tragen, darüber zu informieren, wie es den Gefangenen geht, wer sie sind. Denn ein Gefangener, der als Person bekannt ist, wird nicht vergessen und die schlimmsten Folgen von Haft gehen an ihm vorüber.
Was meinen Sie damit? Die schlimmsten Folgen von Haft, wie muss man sich das vorstellen? Unter welchen Bedingungen werden die Menschen da festgehalten?
Kubanische Gefängnisse sind nicht mit deutschen Gefängnissen vergleichbar. In der Nacht frieren die Menschen, am Tag sind die Zellen am Glühen. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Es gibt kein WC, es gibt zum Beispiel ein Loch im Fußboden. Darüber hinaus leiden diese Gefangenen unter Mangelerkrankungen, weil die Ernährung sehr, sehr schlecht ist. Ich habe viele ehemalige politische Gefangene aus Kuba kennengelernt, die Haftzeiten hatten von 7, 10 oder auch 20 Jahren. Leider sind diese Schicksale häufig. Im Moment ist es so, dass wir 82 politische Gefangene betreuen. Derjenige mit der längsten Haftstrafe hat 22 Jahre bekommen.
Ich habe es eben angesprochen, vor 5 Jahren hat Fidel Castro die Macht an seinen Bruder Raúl übergeben. Seitdem beobachten Experten leichte Reformen, zumindest was die Wirtschaft angeht oder was, ich habe es erwähnt, die Reisefreiheit angeht. Wie ist das auf dem Gebiet der Menschenrechte, gerade wenn man jetzt von politischen Dissidenten spricht? Gibt es auch da eine Erleichterung?
Wir beobachten, dass der kubanische Staat die Formen seiner Unterdrückung variiert. Dass er gelernt hat, die Außendarstellung dessen, was geschieht, geschickter zu servieren. Es gibt viel mehr Kurzzeitverhaftungen, auch in Verbindung mit äußerst brutalen Misshandlungen. Es gibt darüber hinaus leider auch in diesem Jahr wieder ein Ansteigen der Zahl der politischen Gefangenen. Wir haben im Jahr 2012 knapp 40 Gefangene betreut, nach einer größeren Freilassungswelle, die durch internationalen Druck zustande kam. Jetzt haben wir wieder doppelte Zahlen.
Wie erklären Sie sich das?
Mit dem Erstarken der Zivilgesellschaft, mit den vielen Gruppen und Initiativen, die in Kuba ihre Kritik am Staat deutlich und unerschrocken formulieren und dem Zurückschlagen der Behörden, die versuchen, diejenigen, die Kritik üben, durch Gewalt und Gefangenschaft zum Schweigen zu bringen.
Nun ist Kuba ja schon seit vielen Jahren ein sehr beliebtes Reiseland, gerade für die Deutschen, die gerne mal im Winter dahin fahren, weil die Sonne scheint und es ist schön warm. Darf man da eigentlich hinfahren? Darf man in so ein Land reisen, wo Menschen so unterdrückt werden?
Natürlich darf jeder freie Bürger reisen, wohin es ihn beliebt. Das ist ja etwas, was uns auch so von Regimen wie in Kuba oder noch schlimmer in Nordkorea unterscheidet. Aber der Tourismus ist eine wirtschaftliche Stütze eines Systems und hier sind die Deutschen und die Skandinavier und Westeuropäer diejenigen, die nach den Kanadiern die größte Gruppe darstellen und das meiste Geld ins Land spülen. Dieses Geld erreicht leider nicht die kubanische Bevölkerung.
Wie sollte man sich denn als Tourist idealerweise verhalten, wenn man nach Kuba reist? Was wäre da so Ihr Tipp?
Wir wünschen uns ein bewusstes Reisen, bei dem Rücksicht genommen wird auf die Nöte der Bevölkerung. Man kann zum Beispiel eine Kirchengemeinde besuchen, einen Pfarrer. Man kann auch eine Familie treffen oder auch Menschen, die sich wie die Damen in Weiß oder die Pastoren für den Wandel, für Verbesserungen in der kubanischen Gesellschaft einsetzen.
Ist das auch ein gewisses Druckpotenzial? Also solange westliche oder sagen wir mal Touristen aus Industriestaaten kommen, die Devisen reinbringen, ist das auch für Sie ein Dreh- und Angelpunkt, um das Regime zumindest in Teilen unter Druck setzen zu können?
Ein ganz natürlicher Druck entsteht. Wenn Touristen die Gelegenheit nutzen, Fragen von normalen Kubanern zu beantworten und Begegnungen nicht ausweichen, weil sie nur im Relaxing-Paradies bleiben, an dem Strand, wo kein normaler Kubaner auftauchen kann, dann ist es natürlich auch so, dass Wissen über die Vorgänge in der Welt vermittelt wird. Ein Wissen, von dem normalerweise Raúl Castro und seine Helfershelfer versuchen, es zu vermeiden. Nicht umsonst ist die kubanische Bevölkerung bis dato vom Internet abgeschlossen.
Ja, und Internet ist ein gutes Stichwort. Darum geht es gleich hier in Domradio weltweit. Vor allem um die Menschen, die versuchen, diese täglichen Blockaden und Zensuren zu umgehen. Und welche Strafaktionen Ihnen das von Seiten des Regimes einbringt, das ist gleich unser Thema hier. Und im Gespräch war das Martin Lessentin von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, der IGFM. Und auch mit ihm werden wir später nochmal sprechen. Dann wird es vor allen Dingen um die Rolle der katholischen Kirche in Kuba gehen. Und Ihnen, Herr Lessentin, bis hierher erstmal vielen Dank. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Um Kuba geht es heute hier. Und Kuba por dentro, so heißt der Blog im Internet der Autorin Dania Virgen Garcia. Kuba von innen heißt das auf Deutsch. Und dieser Titel, der trifft es eigentlich ganz gut, denn die Journalistin, die berichtet in ihrem Blog aus dem ganz normalen kubanischen Alltag, aus Sicht einer ganz normalen Kubanerin. Nur sieht leider dieser ganz normale Alltag dieser ganz normalen Kubanerin so aus, dass ständig Menschen um sie herum für Tage, Wochen oder Monate in den Knast wandern und dass sie selbst mit Drohanrufen bombardiert wird und ihr Telefon abgehört wird. Aber davon lässt sich die Journalistin nicht abschrecken. Sie schreibt einfach weiter für diverse Magazine im Internet und sie schreibt ihren eigenen Blog, damit alle Welt erfährt, was in Kuba wirklich passiert.
Wir haben doch die Hoffnung, dass sich all das Schlimme hier ändern wird. Dafür schreiben wir jeden Tag und dafür bekommen wir auch viel Solidarität aus der ganzen Welt, zum Beispiel aus den Ländern Europas. Und auch wenn es immer wieder heißt, in Kuba läuft es doch ganz gut, das ist eine Lüge. Seit über 50 Jahren leben wir jetzt schon von Lügen.
Dania Virgen Garcia ist freie Journalistin und Bloggerin, in Kuba ein lebensgefährlicher Job. Dafür, dass sie ihre Meinung über das Castro-Regime offen sagt, zahlt sie einen hohen Preis.
Ich bin schon über 40 Mal festgenommen worden, manchmal für Stunden, manchmal für Tage. Ich war in unterschiedlichen Gefängnissen hier in Havanna. Ich bin geschlagen worden und in der Folge dieser Schläge habe ich noch heute Schmerzen in der Brust. Uns Frauen schlagen sie besonders oft in Brust und Bauch, um uns ganz besonders zu schaden. Aber wir kämpfen weiter.
Danias persönlicher Kampf besteht darin, dass sie sich auf die haarsträubenden Zustände in den Gefängnissen der Insel spezialisiert hat.
Ich bin katholische Christin und als solche glaube ich, dass Gott mich ins Gefängnis geführt hat, damit ich mich diesem Thema widme, auch aus eigener Anschauung. Damit ich mit meinen eigenen Augen sehe, was sich für Dinge hinter den Gefängnismauern abspielen.
Jeden Tag, das ist Danias Erfahrung, werden die Menschenrechte in kubanischen Knästen mit Füßen getreten. Politische Gefangene werden mit Schwerstkriminellen zusammen in eine Zelle gepfercht oder in weit von ihrer Heimat entfernte Haftanstalten verlegt, damit Freunde und Familie sie nicht besuchen können. Und es wird systematisch gefoltert. In Kuba dice que tortura es
sacar las uñas. Sie behaupten, es gäbe keine Folter in Kuba. Aber was ist das bitte, wenn Sie Häftlingen mit einer Zange Finger und Fußnägel herausreißen? Wenn Sie jemanden mit schweren Militärstiefeln ins Gesicht treten, sodass ihm Zähne ausfallen? Wenn Sie jemanden für Wochen, Monate oder gar Jahre in eine einmal zwei Meter große Zelle werfen, in der sich die Latrine direkt neben dem Wassereimer befindet? Es sind doch Menschen, die da in den Zellen vor sich hin vegetieren. Und sie sind ganz dringend darauf angewiesen, dass jemand für sie die Stimme erhebt, dass jemand auf ihr Schicksal aufmerksam macht.
Genau das also will Dania mit ihren Texten tun, das schwere Los der kubanischen Dissidenten publik machen. Aber wie kommt sie eigentlich im Detail an ihre Informationen?
Mit den Häftlingen in den Gefängnissen stehe ich meist übers Telefon in Kontakt, denn sie haben das Recht auf eine bestimmte Anzahl von Anrufen bestimmter Länge. Oder aber über Briefe. Wenn man ihnen die Telefonate verbietet, versuchen sie mir über Freunde und Verwandte Briefe zukommen zu lassen. Das funktioniert, obwohl meine Informanten gefoltert und bedroht werden, weil sie mir sagen, was sie mir sagen.
Ein paar Mal hat Dania es auch schon geschafft, eine Videokamera ins Gefängnis hinein und Aufnahmen eklatanter Menschenrechtsverletzungen wieder herauszuschmuggeln. Sie arbeitet multimedial und veröffentlicht in erster Linie in digitalen Magazinen und auf zwei eigenen Blogs. Allein das wird oft zu wahren Herausforderungen, denn wer schon einmal versucht hat, sich auf der Karibikinsel ins World Wide Web einzuwählen, der weiß, wie schwer das sein kann.
Das Verschicken der Daten ist ein großes Problem, denn der Zugang zum Internet ist hier auf Kuba extrem eingeschränkt. Und zwar für alle Kubaner, nicht nur für uns Menschenrechtsaktivisten. Um Internet zu haben, muss man in die internationalen Hotels gehen. Aber auch dort ist das Netz nervtötend langsam und kostet trotzdem einen Haufen Geld. Eine Stunde für 10 CUC, für Durchschnittskubaner fast unerschwinglich.
Zum Glück hat sie selbst regelmäßig ein paar Stunden freien Internetzugang in der schwedischen Botschaft und kann von dort ihre Artikel und Fotos, ihre Audio- und Videodateien hochladen. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass Dania dauerbeschattet wird.
Sie bewachen mich eigentlich rund um die Uhr. Mein Telefon wird abgehört. Dass sie mich kennen, ist ja klar. Schließlich bin ich keine leise Oppositionelle. Ich mache meinen Mund auf. Ich gehe raus auf die Straße und sage, was ich denke. Auch hier zu Hause stehen sie oft mit einem Patrouillenwagen an der Ecke. Polizisten laufen vor meinem Haus hin und her. Und ich weiß, dass ich auch abgehört werde.
Fast noch schlimmer als diese Spitzeleien sind die direkten Drohungen, ihr, der Tochter oder dem kleinen Enkel etwas anzutun, sie zum Beispiel einfach verschwinden zu lassen. Mit der Begründung, sie sei doch eine Kontrarevolutionärin. Völliger Quatsch, meint dagegen Dania Virgen-Garcia. In ihren Augen verdrehen die Gebrüder Castro und ihre Getreuen die eigentliche Meinung des Wortes Revolution.
Revolution heißt doch etwas revolutionieren, verändern, umkrempeln. Und genau das wollen wir doch auch heute. Eine echte Revolution. Deshalb schreiben wir über unsere Wirklichkeit. Und deshalb hoffen wir, dass ihr uns unterstützt und unsere Informationen weiterleitet. Damit immer mehr Menschen auf der ganzen Welt davon hören, wie es hier wirklich zugeht. Denn in unseren Nachrichten hier taucht nichts von dem auf, was tatsächlich wichtig ist. Außer dem, was sie für gut halten. Dabei ist hier nichts gut. Das kann ich wirklich versichern. Nichts ist gut in Kuba.
Nichts ist gut in Kuba und was alles nicht, das können Sie auch selber nachlesen, zum Beispiel in dem Blog von Dania Virgen-Garcia, Kuba Dentro. Und den Link zu diesem Blog und zu ihrer eigenen Seite, die finden Sie auch nochmal bei uns im Internet, da haben wir das alles hinterlegt unter www.domradio.de. Und Maria Oesterhoff, die hat die Bloggerin und Journalistin getroffen und sie musste selbst dabei ganz schön aufpassen, dass das die Sicherheitspolizei nicht mitkriegt. Kuba ist heute hier unser Thema in Domradio weltweit und es ist schon längst Tradition in der Kirche Santa Rita in Havannas Botschaftsviertel. Da sitzen jeden Sonntag ganz in weiß gekleidete Frauen zwischen den ganz normalen Messebesuchern und nach dem Schlusssegen, da versammeln sie sich in der Nische, in der die Skulptur der heiligen Rita steht. Sie beten ein Vaterunser, ein Ave Maria und dann ziehen sie los draußen auf den großen Boulevard in Zweierreihen. Schweigend und jede mit einer Gladiole in der Hand.
Las Damas de Blanco nennen sie sich, die Damen in Weiß. Heute sind sie die wohl bekannteste Menschenrechtsgruppe im kommunistisch regierten Karibikstaat Kuba. Angefangen hat alles mit einer Verhaftungswelle im Frühjahr 2003.
Im März 2003 ließ das Castro-Regime 75 Männer und eine Frau festnehmen und ins Gefängnis werfen, nur weil sie ihre Meinung offen gesagt hatten. Nur weil sie offen für die Einhaltung der Menschenrechte eingetreten waren. Um sie ruhig zu stellen, riss das Regime sie aus ihren Familien heraus und verurteilte sie zu 6 bis 28 Jahren Haft.
Das war im sogenannten Primavera Negra, im schwarzen Frühling von 2003, erzählt Berta Soler, die Sprecherin der Damas de Blanco. Damals fanden sich Frauen, Mütter und Schwestern der Festgenommenen zusammen.
Wir haben uns in Havanna getroffen und beschlossen, die Sonntagsmesse in der Kirche Santa Rita zu besuchen, weil sie die Heilige für die eigentlich unlösbaren Fälle ist. Wir wollten sie um Freiheit für unsere Lieben bitten, für unsere Männer, unsere Söhne, unsere Brüder.
Und so gingen die Frauen, Arbeiterinnen, Hausfrauen und Intellektuelle zur Kirche Santa Rita im Stadtteil Miramar. Alle von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet.
Und zwar, weil Weiß symbolisch für Frieden steht, für Liebe und Gerechtigkeit. Außerdem nahm jede von uns eine Blume mit. Und zwar nicht die Nationalblume Mariposa, sondern eine Gladiole. Die blüht nämlich das ganze Jahr über. Wenn eine Blüte verwelkt, sprießt schon wieder die nächste. Ein starkes Zeichen für Hoffnung.
Und mit Hoffnung im Herzen defilierten sie nach der Messe einen der großen Hauptstadtboulevards entlang, in Zweierreihen, schweigend und mit jeweils einer weißen Gladiole in der Hand.
Wir haben damals das Regime aufgefordert, unsere Gefangenen freizulassen. Aber auch nach 90 Tagen hatten wir noch immer keine Antwort. Wir haben unsere Märsche auf ganz Havanna ausgedehnt und die Menschen sind auf uns aufmerksam geworden. Viele haben uns viel Respekt entgegengebracht.
Aus dem Respekt wurde oftmals offene Sympathie. Immer mehr Menschen, vor allem auch Frauen, schlossen sich den Damen in Weiß an. Die sonntäglichen Schweigemärsche wurden schnell zur Tradition. Das konnte dem Regime nicht gefallen.
Zuerst haben sie gesagt, das sind doch bloß ein paar durchgeknallte alte Frauen. Dann aber sahen sie, dass wir bei den Leuten in Havanna auf große Sympathie stießen. Es kamen immer mehr Frauen, auch aus anderen Provinzen, zu uns nach Havanna. Und wir machten die Wohnung unserer Gründerin Laura zu unserem Hauptsitz.
Die Regierung sah sich dann offenbar zum Handeln gezwungen und organisierte am Palmsonntag 2005 eine Gegendemonstration. Etwa 300 Leute mit kubanischen Flaggen und Castro-freundlichen Plakaten.
Wir waren an dem Tag 32 weiße Damen. Sie haben sich auf uns gestürzt und uns beschimpft. Dinge gesagt wie, ihr Negerweiber macht unsere Revolution kaputt. Damals haben sie uns zum ersten Mal aktiv gestört. Und diese Störungen wurden mit der Zeit schlimmer. Wir werden heute bei unseren Umzügen öffentlich geschlagen, getreten, bespuckt, gekniffen und gebissen.
Nos arañan, nos muerden.
Außerdem, berichtet Berta Soler weiter, werden die Damen oft peinlichen Untersuchungen unterzogen, müssen sich in aller Öffentlichkeit ausziehen und werden verhöhnt.
Das alles geschieht, weil das Regime unseren wachsenden Einfluss wahrgenommen hat und ihn eindämmen will.
Aber die Damas de Blanco lassen sich nicht einschüchtern. Auch nach der Freilassung vieler der 2003 Verhafteten protestieren sie weiter. Friedlich und ohne jegliche Gewalt. Denn noch immer sitzen viele politische Gefangene in Kuba im Knast. Um die 90 sollen es im Moment sein, darunter auch zwei weiße Damen. Ohne rechtmäßigen Prozess, ohne Urteil. Gründerin Laura Polian starb 2011 unter verdächtigen Umständen. Ihr Tod ist bis heute nicht geklärt. Und so weist Berta Soler die Einschätzung vieler im Westen zurück. Unter Raúl Castro habe sich das Land geöffnet, sei das Leben der Menschen freier geworden.
Nein, das stimmt nicht. In Kuba nimmt die Repression zu. Um 2003 rum, bis 2005, haben sie sich kaum getraut, uns öffentlich anzugehen, zu schlagen. Heute ist das anders. Heute greifen sie uns mitten auf der Straße an, um die Passanten abzuschrecken. Nach dem Motto, schaut nur, was wir mit denen machen, die gegen uns sind.
Und weil das so ist, können Berta Soler und ihre Mitstreiterinnen es auch nicht ernst nehmen, wenn Regierungschef Raúl Castro Reformen verspricht. Erleichterte Ausreisebedingungen zum Beispiel.
Das, was das Regime Reformen nennt, sind in Wirklichkeit nur klitzekleine Reformchen. In Kuba hat kein Wandel stattgefunden. Einen wahren Wandel werden wir erst haben, wenn die Menschenrechte respektiert werden. Bisher haben wir es nur mit kosmetischen Maßnahmen zu tun, die in keinster Weise die Probleme der Menschen verringern.
Ja, und bis der wahre Wandel eines Tages kommt, werden die Damen in Weiß weiter für Freiheit und Menschenrechte in ihrer kubanischen Heimat auf die Straße gehen. Und Maria Oesterhoff hat sie dabei begleitet. Kuba ist heute in Domradio weltweit unser Thema und in Kuba werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. In den Gefängnissen müssen politische Gefangene physische und psychische Misshandlungen über sich ergehen lassen. Ihre Angehörigen, die sind permanenten Repressalien ausgesetzt und unzählige Kubaner, die trauen sich gar nicht mehr, ihre Meinung öffentlich zu sagen. Darüber hat Martin Lessentin von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte soeben hier schon berichtet. Er ist zu Besuch bei uns im Studio. Herr Lessentin, Sie haben uns soeben erzählt, dass die Zivilgesellschaft in Kuba paradoxerweise wieder stärker geworden ist, trotz der starken Repressionen. Wie kommt das? Wo kommt das her? Wo ist dieser Impuls entstanden?
Das ist ein Prozess, den wir bereits seit über 10 Jahren beobachten und der sich jetzt immer mehr dynamisiert. Die Wurzel liegt in der Not der Kubaner und in ihrer wirklich großen Unzufriedenheit, vor allem der jungen Generation, also der Menschen, die Kubas Zukunft bestimmen werden und die mutiger geworden sind und kommunikativer geworden sind. Natürlich wirkt es sich auch aus, dass die Bemühungen des Regimes, die Menschen von Informationen abzusperren, immer weniger Erfolg haben. Es gibt auch auf der Insel inzwischen viel mehr Handys und mobile Kommunikation. Und es gibt einen größeren Teil von Menschen, die durch Musik, durch Literatur und auch durch öffentliche Treffen, ja sogar durch Gottesdienste, informiert sind und ihre Informationen wiederum anderen weitergeben. Insofern ist das eine Lawine, die immer größer wird und die auch dazu führen wird, dass der kubanische Staat in dieser Form auf Dauer nicht mehr weiter existieren wird.
Im Zusammenhang mit der Zivilgesellschaft haben Sie auch von den Damen in Weiß gesprochen. Können Sie uns kurz erklären, was das ist?
Ja, die Damen in Weiß, ausgezeichnet unter anderem mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments, sind eine Selbsthilfeorganisation von Ehefrauen, Töchtern und Schwestern politischer Gefangener, die in weißer Kleidung, die Unschuld ihrer Lieben auch mit darstellen soll, durch die Straßen zunächst nur von Havanna marschiert sind, in einem friedlichen Marsch mit Gladiolen von einer Kirche zur anderen. Sie haben das sonntags getan, wurden zu einem festen Begriff, sind inzwischen weltbekannt. Und diese Damen in Weiß gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr nur in Havanna, sondern in vielen kubanischen Städten. Diese Frauenbewegung wächst und ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass Kuba auch ein moralisches Gewissen hat.
Sie haben soeben uns erklärt, was die Damen in Weiß sind. Welche Art von Opposition unterstützen Sie noch?
Ja, neben den Angehörigen der Gefangenen mit den Damen in Weiß gilt unser besonderer Fokus den Pastoren für den Wandel. Das ist eine Vereinigung von Geistlichen, die sich für gesellschaftlichen Fortschritt und Unterstützung derjenigen bemühen, die am härtesten von der Diktatur betroffen sind. Wir unterstützen eine antirassistische Frauenbewegung, die Bewegung Rosa Parks, die katholischen Landfrauen, Flamur, die auch sehr regimekritisch sind. Und daneben unterstützen wir politisch-gesellschaftliche Gruppen, freie Gewerkschaften, christliche Gewerkschafter auf der Insel und unabhängige Journalisten und unabhängige Bibliothekare, die versuchen, den Kubanern auch solchen Lesestoff zu bieten, den das Regime seiner Bevölkerung leider nicht zumuten möchte.
Bei der Überwindung von kommunistischen Regimen, da hat in der Vergangenheit häufig die Kirche, speziell die katholische Kirche, eine große Rolle gespielt, zum Beispiel Polen. Wie sieht das aus auf Kuba? Welche Figur macht da eigentlich die katholische Kirche auf Kuba?
Ja, mit der Figur sind wir leider nicht so glücklich. Die katholische Kirche, die eine besondere Bedeutung eigentlich für die Insel hat und mit Abstand die größte Glaubensgemeinschaft ist, die ist noch in den Startlöchern. Und wir wünschen uns, dass sie mit mehr Selbstbewusstsein Liberalität in der Gesellschaft einfordert und dass sie sich einbringt in einen Prozess, der die Zivilgesellschaft ermöglicht. Einbringt in der Form, dass zum Beispiel christliche Gewerkschafter unterstützt werden, denen der Staat das Arbeiten nicht erlauben wird, oder dass sie Raum und Arbeitsmöglichkeiten für diejenigen zur Verfügung stellt, die den Mut haben, an dieser Zivilgesellschaft zu arbeiten, auch wenn das vom Staat aus verfolgt wird.
Was meinen Sie damit? Die katholische Kirche steht da noch in den Startlöchern. Ist die katholische Kirche Ihnen da zu stumm?
Gerade wenn man vergleicht, was die katholische Kirche in Ungarn und vor allem in Polen geleistet hat bei der Überwindung der Diktatur, wie hier Strukturen dazu beigetragen haben, dass Menschen für die Freiheit eintreten konnten und die aber auch die Möglichkeit hatten, rein organisatorisch, aber auch was Rückzugsräume angeht, täglich für den demokratischen Wandel zu arbeiten, dann sieht man, dass die katholische Kirche Kubas unter Kardinal Ortega wirklich nur in den Startlöchern steht und noch viel tun müsste, um ihren Teil ihrer Verantwortung für diesen Wandel gerecht zu werden.
Unterm Strich, wie sind Ihre Perspektiven oder Ihre Einschätzungen? Es hat Reformen unter Raúl Castro gegeben, die sind aber vor allen Dingen wirtschaftlicher Natur. Wird sich da in den kommenden Jahren was bewegen? Wie sind da Ihre persönlichen Einschätzungen?
Da muss sich sehr viel bewegen, denn im Moment handelt es sich um Reformchen, die lediglich Ventilcharakter haben, wo die Staatsführung versucht, den Überdruck etwas abzulassen, ohne dabei das System zu gefährden. Erst dann aber, wenn wirklich freie wirtschaftliche Strukturen aufgebaut werden können, die Menschen ernähren. Erst dann werden wir von richtigen Reformen sprechen können und diese Reformen werden in ihrer Konsequenz natürlich auch mehr eigenverantwortliches Handeln der Betroffenen bedeuten, was zu mehr Kritikwürdigkeit, zu mehr Reformdruck wiederum führt. Und wenn da ein bestimmter Punkt erreicht ist, dann muss sich natürlich letztlich auch die sozialistische Planwirtschaft von Kuba verabschieden.
Ist das alles unter dem aktuellen Präsidenten denkbar?
Das ist vollkommen undenkbar unter Raúl Castro. Er steht für dieses alte System. Er braucht deswegen auch den Unterdrückungsapparat wie kein anderer. Übrigens braucht er ihn noch mehr, als ihn sein Bruder Fidel gebraucht hat. Denn der hatte wenigstens die Gabe, ein brillanter Redner, eine charismatische Führungsfigur gewesen zu sein. Raúl war immer nur der Mann des Apparates und des inneren Systems, was mit Waffen und Geheimdienstmethoden halt die Menschen zum Schweigen oder zum Parieren gebracht hat.
Also da gilt es, Geduld zu haben. Vielleicht ist ja in einer Nach-Castro-Ära doch noch der Wandel möglich. Hintergründe über die Situation in Kuba und die Menschenrechtsarbeit dort waren das von Martin Lessentin von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM. Die IGFM, die unterstützt Oppositionelle in Kuba. Und detailliertere Informationen zu der Arbeit der Organisation, die gibt es auch im Netz unter www.igfm.de. Und Ihnen, Herr Lessentin, danke ich für die Einschätzungen und für den Besuch im Studio. Wie kaum ein anderes Land der Welt spaltet Kuba die Meinungen, auch hierzulande und bis heute. Es gibt die Kritiker einerseits, es gibt aber auch die Revolutionsromantiker, die Che Guevara immer noch für einen tollen Typen halten und die anführen, dass Fidel Castro ja immerhin auf seiner Insel für ein gutes Bildungs- und Gesundheitssystem gesorgt hat. Am Anfang mag das vielleicht auch ansatzweise gestimmt haben, aber das ist lange her. Heute befinden sich viele Schulen und Hospitäler in einem beklagenswerten Zustand. Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, die können genauso wie Lehrer kaum bis gar nicht von ihrer Arbeit leben.
Das Kapitolio im Herzen von Kubas Hauptstadt Havanna. Wie das Kapitol in Washington ist es dem Petersdom nachempfunden und wirkt in seiner klassizistischen Unterkühltheit ein bisschen wie ein Fremdkörper im trubeligen Straßenleben. Weil sich von diesem Ort aus viele Touristen auf Entdeckungstour durch die Altstadt begeben, tummeln sich hier auch Taxis jeglicher Couleur. Die Hochoffiziellen mit Taxischildern auf dem Dach, die gelben sogenannten Coco-Taxis, alte US-amerikanische Schlitten und auch unspektakuläre Kleinwagen, die man auf den ersten Blick für Privatautos halten würde. Genauso eins fährt auch Pedro Luis.
No, el carro me lo pude comprar.
Den Wagen konnte ich nur kaufen, weil ich 2 Jahre lang als Krankenpfleger auf Barbados gearbeitet habe. Ich war Teil einer internationalen Mission und nach meiner Rückkehr hat die Regierung Leuten wie mir diese Autos zu moderaten Preisen angeboten.
Und so kutschiert Pedro nun schon seit ein paar Jahren Kunden durch die Gegend, anstatt auf der Station von Bett zu gehen, Schmerzmittel zu verteilen und Verbände zu prüfen. Eigentlich ist Pedro nämlich gelernter Krankenpfleger mitsamt einer universitären Spezialisierung in Intensivmedizin. Mochte er seinen Job plötzlich nicht mehr? War ihm alles zu viel geworden? Nein, sagt Pedro.
Ich liebe meinen Job als Krankenpfleger, aber mit dem Lohn, den ich dafür bekomme, kann ich meine Familie nicht ernähren. Ein Krankenpfleger verdient im Monat zwischen 20 und 25 COC. Das ist praktisch nichts. Und als Taxifahrer verdiene ich manchmal an einem einzigen Tag so viel.
25 COC sind übrigens knapp 19 Euro, aufreizend wenig für einen Monatslohn. Das reicht vorne und hinten nicht. Auch nicht in Kuba, wo Lebensmittel für normale Menschen kaum noch zu bezahlen sind. Kein Wunder also, dass Pedro absolut kein Einzelfall ist.
Es gibt viele Personen, die ihre Profession verlassen haben.
So wie mir geht es sehr vielen Leuten hier, dass sie eine andere Arbeit machen als die, die sie gelernt haben. Seitdem die Regierung selbstständige Arbeit erlaubt hat, versuchen viele, sich mit einem eigenen Geschäft durchzuschlagen. So verdienen sie mehr als Angestellte im Krankenhaus oder an Schulen.
Eine fatale Entwicklung, meint Pedro, denn Ärzte und Pflegepersonal sind in seiner Generation durchaus noch gut ausgebildet. Weil aber auch die Schulen und Universitäten vom Mitarbeiterschwund betroffen sind, dürfte damit in absehbarer Zukunft Schluss sein. Pedro findet, dass die Regierung die Lage nicht im Griff hat. Dabei war er ursprünglich selbst ein Sympathisant der Castro-Riege, sogar mehr als das.
Sí, eso fue hace mucho tiempo atrás. Yo era militante partido.
Vor langer Zeit war ich politisch aktiv und Mitglied der Kommunistischen Partei. Aber als ich mich als Taxifahrer selbstständig gemacht habe, habe ich um meine Entlassung aus der Partei gebeten. Und das ging sogar ohne Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten gibt es aber im kubanischen Alltag mehr als genug. Heute ist das eine nicht zu haben, morgen das andere.
Es ist sehr schwer geworden, in Kuba ein normales Leben zu führen. Am liebsten würde ich immer hier leben. Aber ganz ehrlich, ich sehe hier für uns keine Zukunft. Es würde mich so freuen, wenn es anders käme. Aber ich kann nicht mehr daran glauben.
Und so wartet Pedro heute, wie viele seiner Landsleute, auf die erstbeste Gelegenheit, das Land zu verlassen, um anderswo ein neues, ein weniger mühseliges Leben anzufangen.
Viele machen sich heimlich davon und fliehen zum Beispiel auf Flößen übers Meer. Aber mittlerweile gibt es auch einen legalen Weg und den will ich gehen, weil ich zusammen mit meiner Familie in die USA will.
Und das, obwohl ihm so vieles furchtbar fehlen wird im Exil. Die Freundlichkeit der Menschen, die Gassen von Havana Vieja, die Musik, die überall aus den Lokalen auf die Straße perlt und natürlich der Malecón, die kilometerlange Strandpromenade.
Mein Traum wäre, dass wir aus diesem dauerhaften wirtschaftlichen Engpass herauskommen, dass wir einfach in Ruhe so auf unserer Insel leben könnten, wie es uns gefällt.
Meint Pedro. Und bevor er wieder in sein Taxi klettert, betont er noch ausdrücklich, dass er kein Anhänger des Kapitalismus ist.
Ich will einfach nur so für meine Arbeit bezahlt werden, dass ich davon ganz normal leben kann. Dass ich genug Lebensmittel für meine Familie kaufen kann. Am Wochenende auch mal ausgehen und meinen Kindern das kaufen, was sie brauchen. Schuhe, Schulhefte, die ganz normalen Dinge eben. Es wäre toll, wenn die Wirtschaft hier so stabil würde, dass all die kubanischen Arbeitsmigranten zurückkehren könnten. Das wäre ideal.
Aber davon ist die Wirklichkeit in Kuba im Moment weit entfernt. Und so träumen viele Kubaner weiter von einem Neuanfang in einem anderen Land, vorzugsweise in den USA. Maria Oesterhoff hat sich mit Pedro unterhalten und wie sich andere Menschen in Kuba durchs Leben schlagen, das ist gleich unser Thema hier in Weltweit. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit. Um Kuba geht es heute hier und wer durch Havannas Gassen schlendert, der kommt häufig an sogenannten Casas Particulares vorbei. Das sind Wohnungen, in denen Leute Privatzimmer an Touristen vermieten. Außerdem prägen immer mehr privat geführte Bäckereien, Pizzaläden oder Friseursalons das Straßenbild. Das ist eine ziemlich moderne Erscheinung, wenn man das so sagen darf, die erst möglich geworden ist, seitdem Raúl Castro den Kubanern auch offiziell erlaubt hat, ein eigenes Geschäft aufzumachen. Diese selbstständigen Arbeiter, die heißen Cuenta Propistas und es gibt sie auch auf dem Land allerdings. Sie alle stehen unter strengen Auflagen und unter ständiger Kontrolle des Staates. Selbst in einem Maniküresalon muss der Staat Kontrolle haben, hat Tini von Posa festgestellt.
Nuki macht die beste Maniküre. Meine Schwiegertochter hat den Kontakt vermittelt. Die Nägel schimmeln später nicht und die Farbe bleibt sehr lange auf den Nägeln.
Ein Maniküre-Studio in Kubas Hauptstadt Havanna. Es liegt im Hinterhof eines verfallenen Hauses in der Altstadt. Die Farbe blättert von den Wänden, an der Decke hängt eine Neonröhre. Mayra kommt alle 2 Wochen zu Ruben und Noki zur Maniküre. Noki weist auf ihren Bruder. Ruben ist derjenige, der in das Geschäft investiert, sagt sie, während sie die Nägel der Kunden bearbeitet. Seit 2010 dürfen Kubaner ein eigenes Geschäft eröffnen. Auch das Studio von Noki und Ruben ist eigentlich legal. Vor der Tür hängt sogar ein Schild mit der Aufschrift Maniküre. Aber Noki stockt und zeigt auf die vielen bunten Nagellackflaschen. Mayra erklärt,
die Produkte werden aus anderen Ländern beschafft, vor allem aus den USA. Sie werden hierher gebracht und dann in Kuba verkauft. Das ist bisher nicht legal. Zum Glück wird ein Geschäft wie dieses aber nicht so sehr kontrolliert. Nuki wird ja nicht reich damit. Es gibt andere Leute, die mehr Geld machen und die werden dann eher kontrolliert.
Dem Betreiber Ruben gefällt es überhaupt nicht, dass hier über sein Geschäft geplaudert wird.
Es gibt jetzt auch Leute, die verkaufen Kunsthandwerkszeug, andere vermieten Häuser, auch sie haben ein Schild draußen stehen. Aber das Problem ist, in Kuba darf man über nichts sprechen, über nichts. Deine Meinung bleibt bei dir zu Hause wie in einem Sarg eingeschlossen.
Rund 400.000 Kubaner arbeiten inzwischen auf eigene Rechnung. Mit dieser Reform versuchte die Regierung, einer Massenarbeitslosigkeit im Land entgegenzuwirken. Denn sie sah sich wegen des klammen Staatshaushaltes gezwungen, Hunderttausende Staatsangestellte in den vergangenen Jahren zu entlassen. Doch es gibt bisher weder einen Großhandel noch eine Unternehmensausbildung. Produkte müssen oft illegal irgendwo beschafft werden. Auch auf dem Land hat sich inzwischen einiges verändert. Am Stadtrand von Havanna hat die Regierung in den 90er Jahren angefangen, Freiflächen für Land- und Viehwirtschaft zu nutzen. Damals fiel die Sowjetunion als Handelspartner weg und Kuba versuchte so, der Lebensmittelkrise Herr zu werden. Susanne Schulen ist Landesvertreterin der Welthungerhilfe in Kuba. Sie unterstützt die urbane Landwirtschaft vor Ort.
Die Bauern, die jetzt in Kooperativen arbeiten, sind ja früher Arbeiter auf diesen riesen Staatsbetrieben gewesen. Und diese Menschen sind eigentlich keine Bauern, die von Grund auf irgendwie aus Strukturen stammen, die gewachsen sind, sondern es waren Landarbeiter, die gesagt gekriegt haben, was sie tun sollen und nicht selbst planen konnten. Ich sehe es auch, dass die Leute in den Kooperativen selbstbewusster werden.
Neu ist, dass die Arbeiter in den Kooperativen viel autonomer sind als früher. Sie bestimmen nun selbst, was angebaut wird, verkaufen ihre Produkte direkt an einem Stand auf dem jeweiligen Hof und erhalten neben ihrem Lohn Bonuszahlungen. Ursino Garcia pflanzt auf einem großen Feld am Stadtrand von Havanna alle Arten von Gemüse an. Tomaten, grünen Salat, rote Beete.
Die Arbeiter hier haben jede Menge Vorteile, wie zum Beispiel die Entlohnung. Die ist recht hoch und bei der Arbeit fühle ich mich wohl. Man fühlt sich wie sein eigener Herr, denn wir sind alle Teile einer Kooperative und arbeiten für uns selbst.
Ursino gefällt zwar, dass er mehr Freiheiten hat als früher, aber er ist ein Verfechter des sozialistischen Systems, das Fidel Castro vor über einem halben Jahrhundert eingeführt hat.
Es ist das Einzige, was ich kenne. Den Kapitalismus werde ich nicht mehr kennenlernen. Hier ist das Studium kostenlos, die Medizin ist gratis. Die Leute, die mit dem System nicht einverstanden waren, wollten Dinge besitzen, die ihnen nicht gehörten. Deswegen mussten die auswandern.
Ursino spielt auf die 1,5 Millionen Kubaner an, die von der Insel geflohen sind, seit die Castros die Macht übernommen haben. Im Nagelstudio ist Plauderstimmung aufgekommen. Mayra beschwert sich über ihren Mann, dass er sie zu viel kontrolliere. Das sei das Gleiche wie mit dem Staat.
Der Staat ist dabei, sich zu öffnen. Und so muss es weitergehen. Meinem Mann sage ich immer, hab Vertrauen in mich. Genauso sollte es der Staat machen. Uns vertrauen, dem Volk vertrauen.
Vertrauen in sein eigenes Volk, das hat das Regime von den Castros wohl eher nicht und greift deswegen immer wieder zu Repressalien. Und vielen Menschen auf der Insel geht es definitiv nicht gut. Viele haben kaum Geld in der Kasse für den täglichen Einkauf. Viele Lebensmittel, die sind nur unter der Hand zu haben. Und das ist gleich unser Thema hier in Weltweit. Kuba ist heute hier unser Thema in Domradio weltweit und eigentlich müsste es auf der Insel Gemüse, Obst und Fleisch im Überfluss geben. Die klimatischen Bedingungen, die geben das zumindest her, aber die Planwirtschaft verhindert das. Zum Beispiel gibt es oft kein frisches Obst oder Gemüse, gutes Fleisch oder guter Fisch, die sind kaum bezahlbar. Und das hat Folgen, nämlich dass viele Menschen in Kuba unterernährt sind und in der Folge auch oft übergewichtig. Während politische Widerständler das Regime Castro für den permanenten Lebensmittelengpass verantwortlich machen, sind die beiden Ernährungsexperten Wilda und Pepe bis heute überzeugte Anhänger der Castros und sie haben der kubanischen Fettleibigkeit auf ihre Art und Weise den Kampf angesagt.
Die aktuelle Schätzung ergab, dass 40% der kubanischen Stadtbevölkerung unter Übergewicht und Fettleibigkeit leidet. Das ist eine sehr hohe Zahl und in Folge auch ein Gesundheitsproblem.
Lässt man den Blick durch die Straßen von Kubas Hauptstadt Havanna streifen, fallen einem in der Tat so manche übergewichtige Menschen auf. Wilda und ihr Mann Pepe sind kubanische Ernährungsexperten und versuchen, ihre Landsleute zum Umdenken in der Ernährung zu bewegen.
Wir haben über 22 Bücher geschrieben, wir haben Multimedia-Projekte, all das promoten wir auf den Messen im ganzen Land. Außerdem haben wir ein Radio- und ein Fernsehprogramm und wir schreiben Artikel in Zeitschriften.
Auch in Kochshows treten Wilda und Pepe auf. Beide sind Anfang 70. Sie zeigen, wie man gesund und trotzdem schmackhaft Essen zubereitet und wie man Nahrungsmittel konserviert. Die Ursache für die falsche Ernährung sieht Wilda in unterschiedlichen Faktoren.
Zum Beispiel der Zuckerkonsum. Wir sind ja eine Nation mit traditionellem Zuckeranbau. Kuba gehört zu den Ländern, in denen am meisten Zucker konsumiert wird. Eine andere Ernährungsgewohnheit, die gesundheitsschädlich ist, ist alles frittiert zu essen. Das ist ein Erbe der spanischen Küche.
Kuba muss immer noch einen Großteil seiner Nahrungsmittel importieren. Besonders kritisch war die Ernährungssituation in den 1990er Jahren, so Susanne Schulen, Landesvertreterin der Welthungerhilfe in Kuba.
In 1994 war Kuba mitten in einer ökonomischen Krise. Da die Handelspartner, die sie früher hatten, des ganzen Ostblock, sind zusammengebrochen und somit von einem Tag auf den anderen weggefallen. Kuba hat sehr viel Zucker an die UdSSR verkauft und hat von der UdSSR auch Benzin und Rohöl bekommen. All diese ökonomischen und wichtigen Bestandteile der kubanischen Ökonomie sind weggebrochen. Die Kubaner haben damals sehr gelitten, denn viele Leute haben gehungert, weil es einfach nichts zu essen gab.
Viele Kubaner haben inzwischen zwar genug zu essen, aber die Ernährung ist weiterhin sehr einseitig und es fehle das Bewusstsein, gesund zu essen.
Es gibt sehr viel Mangelernährung auch, also Fehlernährung, dass die Menschen zu wenig Vitamine zum Beispiel zu sich nehmen, zu viel Kohlenhydrate, weil eben Gemüse hier auch sehr teuer ist noch und oft manchmal schlecht zu haben, denn Kuba hat eine sehr schlecht ausgeprägte Möglichkeiten, auch Nahrungsmittel zu lagern. Das heißt, wir haben dann manchmal die Schwämme und es gibt ganz viel. Und dann im November, Dezember gibt es eigentlich kaum Gemüse auf dem Markt hier.
In ihren Shows und Ernährungsbüchern will das Ehepaar nicht als Moralapostel auftreten, so Pepe. Le ponemos que
cosa? Wir geben den Leuten einfach nur das Buch in die Hand und danach liegt es bei ihnen. Wir geben ihnen die Lektüre, wir klären auf und so weiter und dann sehen sie schon selbst, was zu tun ist.
Sowohl Pepe als auch Wilda bezeichnen sich als Revolutionäre und treu dem sozialistischen Regime von Fidel Castro. Seit gut 5 Jahren ist nun Fidels Bruder Raul an der Macht. Er ist inzwischen 82 und hat bereits verkündet, er werde für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehen. Das Ehepaar hat aber keine Sorge vor einem Wechsel.
Die Idee des Sozialismus verändert sich nicht. Die revolutionäre Idee des kubanischen Volkes hat sich nicht verändert und damit auch nicht das, wonach es strebt. Wenn Raúl stirbt oder wenn wir sterben, kommen wohl Leute an die Macht, die eine andere Mentalität haben. Aber sie werden trotzdem so weitermachen wie bisher. Solange der Grundgedanke des Systems sich nicht ändert. Und ich denke, der hat sich nicht geändert.
Wilda und Pepe bekommen ein sehr positives Feedback für ihre Arbeit, was sie motiviert, weiterzumachen. Und woher sie die Energie nehmen?
Die schöpfen wir aus unserer Ernährung und der Liebe. Der Liebe. Man muss alles mit Liebe machen.
Die Castro-treuen Ernährungsexperten Wilda und Pepe. Ein Beitrag war das von Tini von Poser. Und das war Domradio, die Sendung weltweit um Kuba und die Menschenrechtssituation ging es heute hier. Nachlesen und nachhören können Sie wie immer alles im Internet unter www.domradio.de. Da finden Sie auch weitere Infos zu dem Thema und Links zu den Bloggern, die wir im Laufe der Sendung hier vorgestellt haben. Und hier geht's jetzt weiter mit dem Domradio Mittag und den aktuellen Themen vom Tag. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid und ich sage tschüss, schöne Woche.